Für mich ist Putin berechenbar. Mein Eindruck in der Politik ist, dass wir keinen guten Jahrgang haben. Unsere Diplomatie betreibt Arbeitsverweigerung.
Was, wenn Deutschland Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine liefert?
Es ist ein weiterer Eskalationsschritt.
Grüezi wieder an, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller, aber mit heute wieder etwas belegter Stimme, aber nicht minder euphorisch, denn wir haben einen besonderen Gast. Das ist Ralf Thiele, Oberst AD der deutschen Bundeswehr und ein hohes Tier, wenn es auch um die NATO geht. Er war der erste Deutsche im Büro des Oberbefehlshabers, habe ich mir sagen lassen, viele Stationen auch in der NATO durchlaufen. Vielen Dank, Herr Thiele, dass Sie sich Zeit nehmen. Für uns vielleicht erste Frage: In Deutschland beobachten wir eine wilde, eine hitzige Taurus-Debatte, immer noch. Es geht darum, dass Deutschland drauf und dran ist, beziehungsweise eben nicht, weil Scholz sich weigert, NATO-Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Mit was für Gefühlen verfolgen Sie diese Taurus-Debatte um diese Marschflugkörper? Wie ist es Ihnen da zumute?
Ja, meine Gefühle richten sich eigentlich gar nicht auf die Lieferung des Taurus in die Ukraine, sondern ich überlege, was die tatsächlichen Zwecke dieser Debatte sind. Ich glaube, im Wesentlichen ist das eine innenpolitische Debatte, bei der ein Teil der Regierung und natürlich die Opposition den Kanzler beschädigen wollen und bei dem der Kanzler seiner Verantwortung für die Menschen in Deutschland gerecht werden will, indem er nicht zu einer Eskalation dieses Krieges beiträgt, dass die Menschen in Deutschland darunter leiden. Ich glaube, das ist im Grunde das, was passiert und die anderen wollen nicht hören, sie wollen auf seine Machtworte nicht hören und er lässt sich nicht beirren. Das ist letztlich eine Zusammenfassung des Standes.
Was, wenn Scholz kippt? Was, wenn Deutschland Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine liefert?
Es ist ein weiterer Eskalationsschritt. Bei uns ist ja in diesen Tagen das immer alles ganz schwierig, weil die Begriffe ja besetzt werden, entführt werden. Also wer Frieden sagt, wird als Kriegstreiber gesehen. Wer Krieg sagt, wird als Friedensförderer interpretiert. Und so haben Sie im Augenblick eine Phalanx von Politikern, die über, eine möglichst starke Beteiligung an diesem Krieg oder an dieser Verteidigung der Ukraine gegen die russische Aggression den Frieden fördern will, aber die nicht hinreichend vorgebildet ist, um die einzelnen Maßnahmen, weil sie sich sehr ins Mikromanagement hinein verirren, beurteilen zu können. Also eine wilde Debatte und da wäre ich Ihnen Sorge, dass eine Lieferung des Taurus dann tatsächlich zu einem weiteren Eskalationsschritt führt. Eskalation ist in unserer Diskussion auch sozusagen besetzte Eskalation, macht nur Putin, weil wir sagen, wir reagieren ja nur auf seine Eskalation. Aber wer natürlich gerade den Weg der Deutschen von den Helmen und den Verbandstaschen über die Leos bis jetzt in die Taurus-Debatte sieht, der muss natürlich feststellen, dass sich die Qualität der deutschen Beteiligung doch enorm verändert hat. Und das ist etwas, was Putin natürlich auch wahrnimmt.
Was würde dieser Taurus-Marschflugkörper für den aktuellen Krieg bedeuten? Wie würde er den Kriegsverlauf militärisch beeinflussen?
Militärisch bin ich im Zweifel, dass da ein großer Nutzen entsteht. Der Taurus macht große Löcher in Bunkern, in Ministerien, in Versorgungsdepots. Mit etwas Glück und deutscher Zielbeteiligung auch in der Kerschbrücke, die ja sozusagen ein wesentliches Ziel ist, weil da muss man schon Profi sein in allen Details, um dann so genau zu treffen, wie das beabsichtigt ist. Also das wäre sozusagen das optimale Ziel aus der ukrainischen Perspektive, die Russen von der Krim abschneiden und damit die Versorgung der russischen Truppen, die im Wesentlichen aus der Krim erfolgt, zu unterbrechen, erheblich stören. Das ist im Grunde das maximale Ziel, dass man sich da militärisch erhoffen kann. Ich persönlich bin skeptisch. Aus meiner langen Erfahrung weiß ich, dass Massen werden mit Schiff transportiert. Das Schiff schläft alle anderen Transportmittel.
Könnte dieser Taurus-Marschflugkörper den Kriegsverlauf oder das militärische Gleichgewicht in ein Ungleichgewicht zugunsten der Ukraine bewirken?
Nein, das kann es nicht. Es radikalisiert den Krieg weiter. Ich glaube, das ist, was es ist. Wir werden ja als nüchterner Beobachter, der emotionale Beobachter schaut natürlich auf die entsetzlichen Taten, die da passieren, aber der nüchterne Beobachter schaut natürlich auf den Kriegsverlauf. Er ist ja schon merkwürdig, dass Kiew weitgehend unbehelligt lebt. Das ist nicht normal für eine Kriegssituation. Natürlich hängt das auch mit der Luftverteidigung zusammen, aber man sieht ja, wenn die Russen wollen, können sie überall bombardieren. Und von daher befürchte ich, eine der Konsequenzen wäre, dass dann auch die Bevölkerung in Kiew massiv betroffen sein würde. Also wir sehen eine Eskalation des Konfliktes mit der Einführung des Taurus. Und das ist all denen recht, die über den Krieg den Frieden erreichen wollen.
Das haben Sie wunderbar vorhin schon formuliert. Darum will ich kurz eingehen. Wer Krieg sagt, meint quasi den Frieden. So geht die deutsche Debatte. Warum? Meine, warum? Wie erklären Sie sich solche Worte von ihm? Nein, meine, wenn man Frau Strack-Zimmermann, Herrn Hofreiter oder auch Herrn Kiesewetter zuhört, da geht es ja offenkundig darum, die sprechen das auch, die wollen den Krieg nach Russland tragen. Woher kommen diese Stimme? Woher kommen auch diese, ja, warum diese Worte? Können Sie sich das erklären?
Im Grunde schon, weil wir haben ja viele Politiker, ich nehme jetzt mal Herrn Kiesewetter aus, der ja eine lange militärische Karriere hinter sich hat und das tatsächlich viel besser beurteilen kann als die anderen Gesprächsteilnehmer. Viele sind ja irgendwie blind eingestiegen. Im Grunde Februar 22. Bis dahin waren sie immer klar, Waffen sind schlecht, sind böse, Krieg ist böse, nicht, alles Kriegsdienstverweigerung ist gut. Also das waren sozusagen die Standards, die sich ja nicht nur jetzt bei Grünen oder SPD, sondern durchaus auch in der CDU wiederfanden. Also das war im Grunde so eine Art Common Sense, der da war. So, jetzt kamen Butcher. Ich glaube, Butcher ganz wesentlich als Erlebnis. Also erst die Ukrainer treiben die Russen zurück, womit keiner gerechnet hatte in dieser ersten Angriffsoperation. Und dann passieren diese Grausamkeiten von Butscha. Und jetzt passiert etwas, was ich leider in meiner langen Erfahrung immer wieder sehe. Die Emotionen kochen hoch. Und Politik nutzt die Emotionen, um die Bevölkerung zu instrumentalisieren. Politik sagt nicht, wir wollen die Ukraine stützen, koste es, was es wolle. Und hier ist unser Haushalt, den wir dafür haben. Das kostet euch Krankenversicherung, es kostet euch Rente, es kostet euch Einkommen. Das sagt er nicht, sondern man zeigt uns die Grausamkeiten und sagt, da müssen wir doch natürlich was gegen tun. Und so entzieht sich unser Engagement der rationalen Debatte. Man sagt einfach immer, Putin ist schuld. Die eigenen Wahlentscheidungen, die ja getroffen werden, zum Beispiel das eigene Abklemmen vom russischen Gas, das er trotzdem verkauft und auch von uns gekauft wird, jetzt nur über Dritte. Wir kaufen es jetzt halt aus Indien, das russische Gas, oder aus den Golfstaaten, die das dann übernehmen und mit Aufschlag an uns weiterverkaufen. Wie gesagt, diese eigenen Entscheidungen, die wir treffen, indem wir sagen, wir koppeln uns davon ab, benennen wir nicht, sondern zeigen gleich auf Putin und sagen, er ist schuld, ohne ihn wäre das nicht passiert. Und damit gibt es auch keine kritische Debatte über den eigenen Kurs, sondern immer nur von den Emotionen sozusagen in eine Reaktion hinein. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Emotion ist für mich individuell, für jeden verständlich, ist ganz schrecklich, was da passiert, ist ganz schrecklich, was für die Menschen passiert. Aber wenn man darüber nachdenkt, wäre ja auch eine Frage, inwieweit hilft meine Strategie, die des Westens, den Ukrainern weniger Leid zu erdulden, oder führt sie dazu, dass sie mehr Leid erdulden müssen? In dieses Gespräch kommen wir in Deutschland allemal nicht. Ich verfolge natürlich auch andere Debatten in den USA zum Beispiel. Da ist das ausgewogener. Nicht ausgewogen, aber es gibt auch die anderen Stimmen und die werden auch nicht gleich beschuldigt als Putin-Versteher oder sonst was, sondern man diskutiert mit ihnen und spricht mit ihnen.
Von außen betrachtet hat man so ein wenig das Gefühl, der Tonfall wird rauer, die Debatte, je länger sie dauert, desto länger der Krieg dauert, desto hitziger wird es. Deckt sich das auch mit Ihrem Gefühl oder was, wie erleben Sie diese Debatte auch? Sie sind ja da mittendrin eigentlich sozusagen.
Ja, unbedingt, unbedingt. Tatsächlich, am Anfang, ich habe ja das kommentiert, das Geschehen täglich seit Kriegsbeginn. Und am Anfang waren ja immer nur die Fragen, wollen wir jetzt siegen oder nicht? Nicht? Also das Verteidigung war eigentlich schon zu wenig. Schicken wir jetzt den Leo oder nicht. Ich konnte diese Debatte nicht hören, habe das gelegentlich in meinen Kommentaren auch gesagt, weil ja ganz klar ist, wenn Sie Kriegsgerät schicken, müssen Sie auch die Logistik bedenken, nicht? Wie wird er repariert? Wo kommen die Ersatzteile her? Wo findet die Reparatur statt? Können wir die Munition sichern? Eine Frage, die ich schon im März 22 gestellt habe. Munition, nicht? Das hat alles unendlich lange gedauert. Wir haben ja über ein Jahr gebraucht, um überhaupt zu verstehen, dass die Munition fehlt. Und jetzt haben wir noch mal ein Jahr gebraucht, um Bestellprozesse einzuleiten. Und ankommen wird sie vermutlich 26, 27. Bis dahin müssen wir mit Behelfslösungen gucken, wo wir die herbekommen. Also das ist sehr schwer, das zu sehen. Und das müssen Sie jetzt in Kontrast sehen zu den Menschen. Die Menschen, die ich treffe, wenn ich zum Metzger gehe, ins Kaufhaus gehe, die alle besorgt sind, die so einen Kriegskurs nicht wollen. Aber das sind ja nun keine statistischen Mehrheiten, mit denen ich spreche. Aber tatsächlich, wenn Sie dann die Statistik sehen, auch da ist die Skepsis in der Bevölkerung groß. Und so können Sie sehen, dass politische Eliten bei uns mit einer dünnen Expertise ausgestattet sich von ihrer Bevölkerung entfernt, was unüblich ist. Eigentlich folgt Politik bei uns immer gerne dem Willen der Menschen. Und
Würden, ja.
über die Emotion sozusagen versucht, die Menschen dann wieder zurückzugewinnen, aber das klappt nicht mehr. Das ist mein Eindruck heute und die Politik wird sich zunehmend damit auseinandersetzen müssen.
Würden Sie sagen, würden Sie so weit gehen, dass die Politik in Deutschland die Bürgernähe, wie Sie sie geschildert haben, dass die Entscheidung, die Entscheidträger der Politik, so wie sie entscheiden, überhaupt nicht mehr mit der Volksmeinung übereinstimmt?
Ja, es ist ja nie schwarz oder weiß, wie wir wissen, sondern es gibt ja auch Menschen, die dafür sind. Nicht? Wir sehen gerade in bestimmten Bereichen der Politik, dass bei den Grünen zum Beispiel der Kurs ja durchaus mitgetragen wird, bei den grünen Mitgliedern, Parteimitgliedern mitgetragen wird. Aber Sie sehen bei den anderen schon Kursschwankungen oder Wechsel. Ich denke, der Bundeskanzler tatsächlich hat diese Stimmung erkannt und sieht sie im Grunde konkurrent mit seinem Verantwortungsgefühl. Das ist ja immer etwas in der Ethik, was ganz Wichtiges. Gesinnungsethik versus Verantwortungsethik. Nicht? Die Frage ist, will ich das Richtige? Immer wünschenswert, nicht? Aber was bewirke ich damit? Bewirke ich mit dem, was ich tue, auch das Richtige? Das ist eine Frage, bei der man gerne kneift, auch in der Politik gerne kneift. Und in dem Fall, wie gesagt, denke ich mal, zielt der Kanzler sicherlich auch taktisch, aber im Wesentlichen verantwortungsethisch auf die Wirkung unseres Handelns und Unterlassens und hat die Bevölkerung mehrheitlich, wenn gleich nicht ganz, auf seiner Seite.
Woher kommt eigentlich diese grüne Kriegsbegeisterung? Das ist ja eigentlich ursprünglich eine Friedenspartei. Wie erklären Sie sich solch raue, ja fast schon konfrontativ, eskalative Stimmen, wie sie eben eine Frau Baerbock oder ein Herr Hofreiter da an den Tag legen?
Ja, wir haben hier verschiedene Dinge, die zeitgleich wirken. Ich nehme mal die Außenministerin. Die Außenministerin macht eigentlich etwas, was klug ist, als jemand, der ja keine große Erfahrung in Außenpolitik hatte, bevor sie in das Amt kam. Sie lehnt sich an, nämlich an den amerikanischen Außenminister. Das ist im Prinzip eine kluge Maßnahme. Das machen auch in der Vergangenheit viele deutsche Außenpolitiker, wenn sie Erfolg haben wollen, weil sie hören drüben Amerika früher, was passiert. Sie bekommen bessere Informationen als aus dem eigenen Haus und sie bekommen auch Politik-Anregungen, an denen sie sich dann reiben können. Damals Schröder als Kanzler eben, in dem Sinne, da mache ich nicht mit in Irak, aber im Wesentlichen suchen wir uns dann unter den amerikanischen Politikansätzen die aus, die uns gefallen und folgen da. Das ist sozusagen einer Grund, warum unsere Außenpolitik hier einem relativ kombattanten US-Kurs folgt. Das zweite Thema ist Erleben. Also wenn ich mich mit Krieg nicht befasst habe, das ist ja für mich, ich war 40 Jahre Soldat und sag mal, wenn als ich dem Oberbefehlshaber diente, der ja zugleich oberster Chef aller amerikanischen Soldaten in Europa, Asien und Nordafrika war, der über drei Flugzeugträgerflotten verfügte, insgesamt 3 Millionen Soldaten und ständig irgendwo Kriege, Botschaftsbefreiungen in Afrika, Asien, was auch immer hatte. Ich befasse mich mein Leben lang damit und Krieg ist schrecklich. Aber er ist eben manchmal erforderlich. Man muss ihn bändigen, man muss genau gucken, was man macht, aber man kann das. Frau Baerbock hat eine Auswirkung des Krieges in Butscha getroffen. Der klassische Klassiker, der damals mit allen westlichen Politikern gemacht wurde, die kriegten natürlich immer Luftalarme und mussten sich dann auf den Boden werfen oder ab in den Bunker. Das sind alles so Schockerlebnisse, die passen. Und man muss dazu auch sagen, Selenskyj, der ukrainische Präsident, hat ein exzellentes amerikanisches Beraterteam, dass er diese ganzen eindrucksvollen Reden, mit denen er weltweit, also sagen wir mal in der westlichen Welt, in anderen Teilen der Welt ja eher nicht, aber in der westlichen Welt so große Erfolge hatte in den Parlamenten, in der Öffentlichkeit, die waren natürlich exzellent zugespitzt und zugeschnitten. So, dieses Universum traf auf unsere Außenpolitik, die absolut darauf nicht vorbereitet ist, und die hat sich dann emotional aufgestellt. Also nicht, welche Strategieansätze wollen wir fahren, sondern einfach, das ist alles ganz schlimm und da müssen wir was gegen unternehmen. Und wir helfen, geben der Ukraine alles, was sie will. Und die wissen es eh besser. Und das Problem dabei ist, der Soldat im Schützengraben, die haben ja aufgestockt von 200.000 auf fast 1 Million. Das ist ja der Schneider. Also der Soldat im Schützengraben ist ja der Schneider, der Zahnarzt. Der ist ja da. Kriegsunerfahren macht unser westliches Gerät kaputt, weil er keine hinreichende Ausbildung hat, nur immer diese Schnellkurse. Aber wir sagen immer, die wissen es ja besser, bei denen ist der Krieg. Wir müssen ihnen einfach geben, was sie wollen. Und das ist ja auch die Attitüde eigentlich der letzten Jahrzehnte, wo wir gesagt haben, die Amerikaner beschützen uns und wir leisten halt das, was die von uns wollen. Nicht? Also ohne diese Eigeninitiative. Und so kehrt sich das auf diese Situation um. Naivität, Betroffenheit, Unerfahrenheit, Strategielosigkeit und macht ja dieses Unreife im Ergebnis, denn unreif ist, wenn wir jetzt gestern nehmen, zum Beispiel bei der Rammstein-Konferenz, Deutschland kramt in seinen leeren Munitionskammern und bekommt 10.000 Artilleriegeschosse heraus. 10.000 ist der Tagesverbrauch bei normalen Nutzung. Für einen Tag, dann kündigen wir die nächsten an im Juni. Ja, was machen die armen Schweine denn vorne im Schützengraben ohne die Munition, nicht? Ist das verantwortungsethisch in Ordnung? Und wir bekunden unsere große Solidarität mit den Ukrainern. Und dahinter kommt die Handlungsarmut. Sie sehen dieses gesinnungsethische, moralische Mitmachen ist ja wunderbar, aber es reicht bei weitem nicht, um etwas zu bewirken. Und auf die Wirkung kommt es an, auch und gerade für die Menschen dort, aber was man unseren Menschen auch gerne etwas verschweigt, auch für die Menschen hier. Ich kenne Menschen, die gehen abends früher ins Bett, weil sie sich die Heizung nicht leisten können. Also es ist ja nicht nur so, dass das nur Ukraine betrifft. Oder nehmen Sie das ganze Thema Saatgut, Futtermittel für Afrika. Da hungern jetzt Menschen, weil die Preise so hoch schießen, nicht? Also es gibt viele andere, die betroffen sind von diesem Krieg. Und darüber muss man nachdenken und mit klugen Strategien kommen. Betroffenheit reicht nicht aus.
Ja, Herr Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionsvorsitzende, hat eben genau so etwas gesagt in diese Richtung. Man müsse darüber nachdenken, wie man oder ob man diesen Krieg, und jetzt hat er gesagt, einfrieren will. Jetzt, da brach Spott und Häme über ihn herein. Ja, aber wie kann er sich sowas erlauben? Baerbock, die Außenministerin, hat dann auch so gleich geantwortet. Was sagen Sie dazu, aus militärischer Perspektive, ist das überhaupt möglich, einen Krieg, so wie er jetzt da ist, einzufrieren? Oder ist das kompletter Humbug, hat das quasi Spott und Hohn fast schon verdient?
Ja, nun muss ich mich erstmal outen. Ich bin kein Mützenich-Fan. Er hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Bundeswehr lange keine Drohnen hatte, auch in Afghanistan, und dafür Menschen gestorben sind. Das trage ich ihm nach. Also, aber gerade wenn ich aus dieser Richtung komme, er war mal Kanzlerinberater. Das heißt, er kennt dieses politische Geschäft an der Spitze des Staates ganz exzellent. Und natürlich hat er recht. Unsere Diplomatie betreibt Arbeitsverweigerung. Ihre Aufgabe ist es, Lösungen, auch friedliche Lösungen zu suchen. Und dies ständig mit der Akklamation, der Putin will es eh nicht, dann die Arbeit niederzulegen, ist schäbig. Ich will das mal so ganz deutlich sagen. Das ist zu erwarten. Wir müssten im Grunde, wenn man einfach nur nüchtern professionell reinschaut, wir müssten im Grunde drei Dinge tun. Erstmal müssten wir uns selbst stärken. Wir können nicht auf der Grundlage ausgehöhlter Streitkräfte. Und das betrifft nicht nur die Bundeswehr, sondern insgesamt den Westen mit Ausnahme der USA. Wir können nicht auf der Grundlage ausgehöhlter Streitkräfte Eindruck schinden bei Putin und ihm Respekt einflößen. Das ist das eine. Zum Zweiten müssten wir, wenn wir die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf unterstützen wollen, das einfach mal professionell auflegen. Das ist ja kein Wunder, dass Artillerie kommt. Man muss sie bestellen. Und wenn wir 2 Jahre lang keine Granaten bestellen, dann müssen wir auch nicht wundern, dass keine da sind. Wenn wir das letzte Mal vor 10 Jahren Artilleriegeschosse für die Bundeswehr bestellt haben, müssen wir uns nicht wundern, dass keine Industrie da ist. Das ist alles eine ganz simple Managementaufgabe, die wir nicht vornehmen. So, und zum Dritten gehört auch dazu, dass Möglichkeit Verhandlungen zu erkunden. Und hier ist auch etwas ganz merkwürdig, muss ich ehrlich sagen. Wir wissen das ja, wenn Sie Menschen oder Tiere schlagen, dass sie aggressiv werden. Deswegen besteht Verhandlung immer aus Anreiz und Beitrag. Das heißt also, eine Sanktion gehört sicherlich mit dazu. Allerdings würde ich mir hier wirksame Sanktionen wünschen, nicht Sanktionen, die im Wesentlichen uns schädigen, wie das bei unseren wirtschaftlichen Sanktionen der Schein zu sein scheint. Zum anderen aber müssen wir auch überlegen, welche Anreize für Wohlverhalten könnten wir denn Putin anbieten, damit er diesen Angriffskrieg unterlässt und stoppt. Und da gibt es nichts. Leere. Leere. Mhm. Und dafür unterhalten wir diesen kostenträchtigen Apparat Außenministerium mit wahnsinnigen Reisekosten und allen möglichen klugen Menschen. Die müssen auch mal was liefern.
Es geht ja noch weiter. Putin hat sich jetzt so geäußert, dass er quasi es nicht ausschließt, dass es zu einem Konflikt mit der NATO kommen könnte, was dann wiederum einen dritten Weltkrieg bedeuten würde. Wo stehen wir aus Ihrer Sicht aktuell in dieser sich drehenden und sich drehenden Eskalationsspirale? Wie gefährlich würden Sie diese aktuelle Lage, in der wir jetzt stecken, einschätzen?
Das Gefährlichste in dieser Lage ist unsere eigene Naivität, weil für mich ist Putin berechenbar. Nicht, weil er ein guter Mensch ist, sondern weil er in seinem Handlungsmuster abschätzbar ist. Das sind wir selbst eher wenig. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel, dass wir unseren Kindern jetzt in der Schule beibringen sollen, wie sie sich im Kriegsfall verhalten. Eskaliert die Stimmung in der Bevölkerung. Das ist also nichts da, das ist kein Plan, der uns sozusagen wie der Amtseid der Politiker lautet, wenn sie das Staatsämter übernehmen, die Prosperität und das Wohl des deutschen Volkes zu schützen und weiter zu bewahren, sondern es richtet sich darauf, im Grunde uns in ein übles Tal hineinzuführen, mit viel Leid und wenig, wenig Hoffnung. Das muss ja genau andersrum sein. Also von daher sind wir auf einer schiefen Bahn, die gefüttert wird von der eigenen Naivität und haben auf der anderen Seite einen Diktator, der unzufrieden ist mit der Machtverteilung in der Welt, auch inwieweit sie eben Russland betrifft und der sich in seinem Schutzbedürfnis zu nahe getreten fühlt. Das können wir jetzt alles wegdiskutieren. Ich muss dann immer ein bisschen an Saddam Hussein und Gaddafi denken, nicht? Welche rechtsstaatlichen Verfahren haben wir Ihnen denn eröffnet, als wir Sie aus dem Amt getrieben haben? Sie erinnern sich, Gaddafi in der Kanalröhre, Saddam Hussein gehängt. Also der Punkt ist, der Putin weiß doch genau, was ihn erwartet, wenn wir ihn mit unserer Demokratie beglücken wollen. Deswegen weiß er, die Schlinge zieht sich zu und wehrt sich sehr heftig. Jetzt nennt er uns seine roten Linien und wir sagen, wir pfeifen drauf, weil er hat ja kein Recht. Wir wollen ja nur Demokratie bringen. Es ist alles naiv von dem Ansatz. Genscher hat mal früher gesagt, man muss sich auch in die Schuhe des anderen stellen. Das heißt nicht, man muss ihn gutheißen, man muss ihn gut finden, um Gottes Willen. Aber ich muss doch auch die Position des anderen berücksichtigen. Und je näher wir an die Lebensadern, die von ihm perzipierten Lebensadern rücken, umso radikaler wird seine Antwort sein, gegebenenfalls auch nuklear. Das heißt nicht gleich der nukleare Holocaust für die Welt. Das mag mit einem Anfangsnukleareinsatz beginnen, aber das ist doch schlimm genug für die, die betroffen sind und natürlich auch für uns. Denken Sie nochmal an Tschernobyl zurück, damals der defekte Atommeiler, nicht? Wie Europa in Panik war. Wollen wir wirklich jetzt den Krieg auf die Spitze treiben, dass da jetzt mal irgendwo eine echte Atombombe gezündet wird? Also das ist kein kluger Ansatz. Und das bedeutet überhaupt nicht, Mütze nicht, wieder als Stichwort, dass wir deswegen jetzt sagen, tschüss, Ukraine, wie wir das übrigens in Afghanistan gemacht haben, ne? Adios, Muchachos, nicht, jetzt sind wir weg, sondern das heißt, dass wir einfach eine kluge Strategie machen müssen, mit der wir die Ukraine, soweit es geht, schützen, aber auch die Verantwortung für unsere Bürger und andere Teile der Welt wahrnehmen.
Und dieses Einfrieren, wie würden Sie sich, wie kann man das sich vorstellen? Wie würde man einen Konflikt, also geht das überhaupt militärisch gesprochen?
Also Macron hatte ja eigentlich einen guten Gedanken, aber ich fange noch mal früher an. Wir hatten das ja damals, als die russischen Truppen bei Kiew, vor Kiew stecken blieben, gab es ja diese ersten Verhandlungen. Damals ist ja Johnson rübergereist und hat gesagt, Zelensky, lass dich darauf nicht ein. Wir stopfen dir den Darm voll, bis er platzt, mit Waffen und Munition. Das war ja eigentlich der Ansatz, den er gemacht hat. Das wäre damals ein guter Moment für Verhandlungen gewesen, mit einem relativ großen Gewinn für die Ukraine. Den haben wir ja nicht genutzt. Und es gibt sicherlich zwischenzeitlich verschiedene andere Zeitpunkte, wo Putin vorsichtig signalisiert hat, dass er es täte. Die Frage, die ich übrigens auch hier bei Rent gerade gelesen habe und in den USA letzte Woche ist, warum haben wir denn ihn nicht wenigstens einmal beim Worte genommen und das mal angetestet? Bei uns ist ja der pawlowsche Reflex immer, Putin lügt, der will uns noch reinlegen, der will uns unsere Solidarität durchbrechen. Das heißt also, wir wollen das gar nicht wirklich antesten, austesten. Ich nehme ausdrücklich Amerikaner aus, weil die das hinter den Kulissen durchweg tun. Also amerikanische Politik funktioniert im Gegensatz zu unserer. Die testen das also ständig an. So, was haben wir jetzt? Wir hatten jetzt eigentlich auch eine Chance. Und ich glaube, wir lassen sie auch wieder vorüberfliegen. Macron hatte ja eben nicht nur diesen wilden Einfall oder diese wilde Idee, NATO-Truppen vielleicht in die Ukraine zu schicken. Er hat auch angeboten, während der Olympischen Spiele in Paris hier eine Kampfpause zu machen. Kampfpausen sind immer ein erster Schritt, wie es weitergehen kann. Jetzt ist ja unsere Reaktion gleich, nee, das wollen wir nicht, um Gottes Willen, da kann Putin seine Truppen umgruppieren und sich besser rüsten. Wir könnten das auch. Nicht? Also die Frage ist ja, können wir aus so etwas auch einen Nutzen generieren, der vielleicht sogar zu einer Verlängerung dieser Kampfpause, zu einem Waffenstillstand und später mal nach einem langen Prozess, das haben wir überall gesehen, Dayton, wenn Sie mal da denken, damals Kosovo, nicht, das dauert ja alles immer ewig, aber der dann in einen Friedensprozess überführt werden kann. Das sind ja alles die klassischen Hausaufgaben, die Politik machen muss. Also hier ist eine Chance, die ich irgendwie das Gefühl habe, die wir wieder nicht ergreifen wollen.
Es geht ja fast noch weiter, kann man sagen. Also jetzt kam unlängst, wurde dieses Gespräch zwischen Spitzenoffizieren der deutschen Bundeswehr geleakt. Es kam zum Vorschein, dass da darüber gesprochen wurde. Meine, ob es das ein konkreter Plan war, ja, kann ich nicht beurteilen. Aber da wurde zumindest darüber gesprochen, dass diese Krimbrücke angegriffen und zerstört werden, bombardiert werden soll. Ein unglaubliches Tamtam um dieses geleakte Gespräch. Wie haben Sie dieses Gespräch vielleicht gehört als ehemaliger Angehöriger der Bundeswehr, als Oberst AD?
Ja, ich habe natürlich meine eigenen Empfindungen und die decken sich in dem Fall mit Beobachtungen. Unsere Nachrichtendienste weltweit haben das natürlich auch alles kommuniziert und analysiert und waren doch sehr entsetzt über die Naivität in Deutschland. Und das, dem kann ich im Grunde nur beipflichten. Der Mörder ist immer der Gärtner, nicht? Also geleakt wurde dieses Gespräch, der Zugang erfolgte in Singapur bei einer großen internationalen Waffensystemschau, die da stattfand. Singapur liegt direkt neben China, ist vielleicht chinesisch, wenn wir das so sagen wollen. Da tummeln sich Spione ohne Ende, natürlich auch aus Asien, natürlich auch aus China und aus aller anderen Herren Länder. Und dass irgendjemand mal jetzt einfach nur geschaut hat, wer kam wie ran? Da gibt es zig Möglichkeiten, wie man ins Gespräch kommt. Im Augenblick haben wir es ja sozusagen als Ergebnis durch diese ja leichtfertige Einkopplung in das Hotel WLAN. Wer hat alles Interesse daran? Wem nutzt es? Da bildet sich ein Eldorado an Möglichkeiten. Und dass das nicht zumindest einmal rational durchdekliniert wird, um man dann vielleicht am Ende dieses Prozesses dann bewerten würde, ja, Russland ist der Wahrscheinlichste. Aber wir wissen nur, dass Russland das Abhörergebnis genutzt hat. Das ist das, was wir wissen. Alles andere ist nicht seriös analysiert. Und da muss ich auch die Presse ein bisschen mit reinnehmen. Warum können das Medien in England oder in Israel oder in Amerika und warum können das unsere nicht? Also auch da muss man nicht nur auf die Politik gucken. Ich glaube, insgesamt ist es hier einfach wichtig, dass die professionelle Entwicklung aller Beteiligten, gesellschaftlich Beteiligte, Media Beteiligte, zunimmt, dass wir besser werden, gerade weil wir eben doch auch vor einer ja, Lage stehen, wo hybride Kriege, also Kämpfe in Grauzonen, Cyberangriffe, Angriffe auf kritische Infrastrukturen, wie soll ich das mal sagen, Erpressung von Menschen über Wissen, dass man über ihre soziale Netzwerke gewinnen kann. All diese Dinge kommen, da brauchen wir auch ein bisschen mehr Professionalität bei allen Beteiligten, nicht, dass man da in die Tiefe guckt. Also das war ein ganz naives Geschehen, einfach nur, wie gesagt, nach dem Motto, der Mörder ist immer der Gärtner. Russland ist der Gärtner, also er ist der Mörder. Ne? Putin ist der Mörder.
Und was ist sachlich, inhaltlich, militärisch Ihre wichtigste Erkenntnis? Da wurde ja viel besprochen. Da ging es um Taurus-Marschflugkörper, da ging es um diese Krimbrücke, da ging es auch um Soldaten von Amerika, Briten, die in der Ukraine sind. Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus diesem Gespräch, das da geleakt wurde?
Kommunikationssicherheit war in meinem ganzen Berufsleben, das war 40 Jahre lang, nie wirklich da. Ich bin jetzt 10 Jahre aus der Bundeswehr. Das hat sich nicht geändert. Es gibt Ausnahmebereiche, aber ganz wenige, die hochgeschützt sind. Aber generell versäumt es der Staat, unsere Soldaten mit einer geschützten Kommunikation auszustatten. Und das schleift sich dann durch in die Kultur. Also auch in die Art und Weise, wie dann die Beteiligten in dem Fall damit umgehen, nicht? Die gar nicht so richtig wahrnehmen, dass sie ja Beteiligte, wenngleich entfernt Beteiligte in einem Krieg sind, dass natürlich Kriegsparteien daran ein Interesse haben, dass auch Dritte ein Interesse daran haben. Das ist, war, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, der hier zu vermerken war. Insgesamt hat Minister Pistorius das schon richtig gesagt, die Soldaten haben ja gemacht, was sie sollten. Die haben einfach mal in Vorbereitung auf das Gespräch mit ihm die Optionen alle durchgegangen. Gute und auch schlechte Optionen haben sie auch durchgegangen, nicht? Und dabei wurde ja gerade über die schlechten Optionen, wenn sie denken, dass Daten mit dem Auto heimlich in die Ukraine gebracht werden sollen, über Polen oder diese Dinge, nicht? Das sind ja alles, ist ja kein Zeichen, dass das alles irgendwie gut steht und gut funktioniert. Das sind alles Notbehelfslösungen, die am Ende auch nicht zur Treffsicherheit des Taurus beitragen. Also all diese Dinge kamen durch. Nein, da ist das wirkliche Problem und es erinnert mich an die Abhöraffäre von der Kanzlerin Merkel damals, weil nicht nur sie war ja abgehört worden und mehrfach abgehört worden. Die Frage war ja nicht, ob sie abgehört wird, sondern wie schützt sich Deutschland eigentlich vor diesen Abhörmaßnahmen? Und die Antwort ist viel zu wenig. Das wäre für mich tatsächlich die Hauptbotschaft, was können und müssen wir tun, um das zu tun. Ich sage noch einen letzten Satz dazu. Wenn ich mich überzeugen will, wer in Ukraine unterwegs ist und wo gekämpft wird, dann gucke ich mir die genutzten Handys an. Sie können über die Kartennutzung sofort erkennen, wo Briten, Franzosen, Deutsche dort in der Ukraine sind. Und wenn das frontnah ist, können Sie sich dann im Grunde auch die Rollen vorstellen, die dazu sind, nicht? Das darf eigentlich nicht sein, dass wir uns so offen auf solche Auseinandersetzungen vorbereiten.
Diese deutschen Offiziere haben ja darüber gesprochen, dass es Briten und Amerikaner, dass die da schon in der Ukraine sind. Hat sie diese Aussage, hat sie die überrascht? Polen, aus Polen ist auch unlängst durchgedrungen, dass schon NATO-Soldaten in der Ukraine kämpfen oder da oder zumindest da stationiert sind. Was glauben Sie, wie tief ist da die NATO, ist da der Westen schon involviert in diese Kämpfe in der Ukraine? Was glauben Sie oder was wissen Sie auch?
Ja, NATO ist in dem Fall vielleicht das falsche Stichwort. Die Leute anderer Nationalität, die dort sind, sind ja nicht auf NATO geheißt dort, sondern entweder individuell, weil sie sich genötigt fühlen, damit zu helfen. Das kann die individuelle Lage sein oder Geld zu verdienen, die gibt es natürlich auch. Dann Contractor, das ist etwas, was wir hier unterschätzen, weil es bei uns nicht gibt. Es gibt in vielen Ländern, USA, Südafrika, Großbritannien, den Standard, dass Soldaten nach dem Dienst ausscheiden, in eine zivile Firma gehen und dort ihr Handwerk allerdings jetzt ohne Nationalflagge weiter ausüben. Also praktisch jetzt als zivile Soldaten dort sind. Das ist immer schon so und das nutzen Amerikaner auch so. Zum Dritten etwas, was uns nicht bewusst ist, wo wir Deutschen durchaus auch schon mal mitmachen, ist, es gibt Spezialkräfte. Das sind diese kleinen grünen Männchen ohne oder auch Weibchen ohne Dienstgradabzeichen, die da hinter den Linien rumspringen, Dinge erkunden oder auch mal eine Sabotagemaßnahme durchführen. Das ist etwas, was auch deutsche Soldaten gelegentlich in Afghanistan oder anderen Plätzen machen, regelmäßig Amerikaner in allen möglichen Ländern dieser Welt und sei es nur als Zielbeleuchter für Drohnen oder Bombenabwürfe, die da sind. Also und da gibt es tatsächlich zweifellos nicht nur die Franzosen und die Briten, sondern auch eine ganze Zahl weiterer Soldaten, die in kleinen Gebinden dort sind, aber nicht im NATO-Auftrag, sondern in nationalen Scharmützeln. Wir haben ja jetzt erst vor kurzem gelernt, dass die CIA 12 Basen an der Grenze zu Russland seit 2014 unterhält. Da können Sie davon ausgehen, dass da auch etliche staatliche Akteure, nicht NATO-Akteure, aber staatliche Akteure da sind und dass das Putin natürlich nicht nur sieht, sondern ihn auch besorgt. Und diesen Anteil jetzt zu vergrößern, zum Beispiel als Zielplaner für Taurus, das könnte jetzt sozusagen so ein Punkt sein, wo man sagt, wenn wir den schon schicken, dann soll er auch genau sein. Das will der Kanzler genau nicht. Er will uns nicht als Kriegsbeteiligten, der dafür sorgt, dass möglichst große russische Verluste von deutschen Offizieren geplant und begleitet werden. Denn der Taurus wird ja tatsächlich, der kann ja noch bis kurz vor dem Ziel seine Bekämpfungsziel variieren, anders vornehmen. Das bedeutet also, sie brauchen da immer eine kompetente Begleitung dabei. Das will er nicht, das kann ich gut verstehen und da bin ich auch in der Hinsicht voll auf seiner Seite.
Wer steuert eigentlich die NATO? Haben Sie da diese Grenzziehung gemacht zwischen NATO-Soldaten und staatlichen Soldaten, die da quasi im zivilen Auftrag da trotzdem in der Ukraine sind, je nachdem. Wenn wir jetzt diese Aussage von Macron uns noch mal zu Gemüte führen, oder der ja gesagt hat, man müsse darüber nachdenken, dass NATO-Soldaten einberufen werden sollen in diesen Krieg für die Ukraine. Hat er da überhaupt diese Kompetenz dazu? Hat er da etwas dazu zu sagen? Ist es Stoltenberg, der am Ende entscheidet? Wer steuert eigentlich diese NATO?
Ja, eine geschickte Frage. Also ich kann Sie natürlich gleich, damit Sie sozusagen ein anschauliches Beispiel haben, in einen Schweizer Gemeinderat zurückführen. Sie haben dort unterschiedlichste Figuren, die unterschiedliche Interessen haben. Das sind in der Regel die Nationen. Der Stoltenberg ist de facto ein Sekretär. Dient sozusagen den NATO-Staaten. Die NATO-Staaten sind dort repräsentiert durch Botschafter. Die Botschafter werden gesteuert aus den Ministerien in der Heimat angesteuert. Da kann durchaus sein, dass das deutsche Außenministerium sagt, geh nach links und das Verteidigungsministerium sagt, geh nach rechts. Da muss er halt gucken, wie weit er die Beine spreizen kann. Aber ich will nur sagen, Sie sehen, das ist eine unendlich komplexe Sache. Und der NATO-Generalsekretär muss ihm gucken, dass er den Laden beieinander hält. Er hat kaum Assets, er hat keine Streitkräfte, er hat keine Flugzeuge. Die muss er sich alle leihen, wenn er irgendwo hinfliegen will auf Staatsbesuch oder das Buchen, das ist alles schwer. Der NATO-Oberbefehlshaber, also der, bei dem ich damals dienen durfte, der ist zuständig fürs Siegen im Krieg. Das heißt, es gibt im Grunde Vorratsbeschlüsse, was im Fall eines groß angelegten Angriffs passiert. Da werden die Nationen noch sagen, jawohl, Angriff. Und dann fängt er erstmal an. Aber im Frieden ist er auch angewiesen darauf, was die NATO-Staaten ihm vorgeben. Also im Grunde fragt der Deutschland, was wollt ihr denn stellen? Wir gucken da mal und sagen das und das. Da sagt er, oh, das ist aber wenig. Hat noch irgendeiner vielleicht ein paar mehr Hubschrauber für mich oder sowas? Gibt es einen Freiwilligen, der sich vordrängt oder keinen? Oder muss er in seiner Operationsplanung dann auf diese Hubschrauber verzichten? Also das ist auch so eine Gemengelage. Aber der schickt nirgendwo hin. Da müssen alle Staaten unisono der Meinung sein, wir wollen jetzt da Soldaten hinschicken. Dann schickt die NATO hin und dann ist seine Aufgabe und die seiner unterstellten Befehlshaber, das zu organisieren und vor Ort zu machen. Und auch das ist alles sehr, sehr schwierig und sehr, sehr aufwendig. Also die NATO ist tatsächlich exzellent aufgestellt im Bereich Verteidigung. Da haben wir zum Beispiel ein integriertes Luftverteidigungssystem NATO-weit. Das heißt, wenn jetzt einer schießt oder uns angreifen will, steigen sofort, das erkennen Flugzeuge in die Luft, da können wir sofort reagieren. Wenn jetzt aber einer wilden Mann spielen wollte und irgendwo angreifen wollte, steigt keiner auf. Nicht? Da brauchen sie Monate oder Jahre an Entscheidungsvorbereitungen, damit das passiert. So ist eigentlich die NATO. Also wie die EU, nicht so ist auch die NATO als ein anderes Bündnis. Und hier sind die Amerikaner Kraft ihrer Masse und Klasse und auch politischen Wucht natürlich so etwas wie der Frontmann, der das vorgibt, was man will. Und die anderen agieren dann als Fallensteller, und gucken, ob sie irgendwo ein Beinchen stellen können, ob sie irgendwo blockieren können oder ob sie einfach nur mitmachen wollen. Das entscheiden sich dann die Nationen für sich. Aber letztlich den Ton, die Musik spielen die USA.
Aber das ist ja interessant, weil es wird immer, also da, ausgehend von dieser Aussage von Donald Trump, dass wer nicht bezahlt, hat auch diesen Schutz der NATO eigentlich nicht verdient. Das hat er unlängst gesagt. Könnte man jetzt natürlich fragen, wenn Sie sagen, es wird dann auch quasi in den Mitgliedstaaten, wird es so ein bisschen überlassen, ob Sie da mitziehen oder weiß ich nicht was. Und er sagt es eigentlich ganz, ganz konkret: Ja, wenn ihr nicht mitzieht, dann habt ihr auch den Schutz verdient, nicht verdient. Kann man überspitzt formuliert eigentlich sagen, braucht es diese NATO eigentlich noch? Was sagen Sie dazu?
Wir brauchen den nuklearen Schutz. Das ist eigentlich wirklich das Wesentliche. Der Grundpunkt ist ja, was Sie ja lernen aus den ganzen Krisen der Vergangenheit. Wer keine Nuklearwaffen hat, kann leicht niedergemacht werden, ne? Das ist ja im Grunde das, was insbesondere Diktaturen wollen. Und deswegen möchte möglichst jeder Nuklearwaffen haben. Das würde aber bedeuten, dass wir über kurz oder lang Nuklearkriege auf dieser Welt sehen. Wir wollen also das Gegenteil. Wenn wir das Gegenteil wollen, dann werden wir weiter den Nuklearschutz der Amerikaner brauchen. Man muss hier natürlich auch noch einen Punkt sagen, der gerade jetzt durch Ihre Frage nicht so beleuchtet werden konnte. Die Amerikaner zahlen ja gerne, weil sie brauchen die NATO, um ihre Machtprojektion global durchführen zu können. Sie brauchen Deutschland als logistische Drehscheibe, das ist das Krankenhaus. Die Amerikaner haben zu wenig Truppen und zu wenig Munition und zu wenig Geld, um auf allen Kontinenten für Sicherheit zu sorgen, damit auch ihre Wirtschaft da floriert. Deswegen brauchen sie Bündnisse und müssen mitmachen. Und wir Deutschen zum Beispiel haben uns eben einfach angewöhnt mit den Amerikanern, na gut, wir halten unser Verteidigungsprofil klein und wenn die Amis sich beschweren, dann zahlen wir halt. Das ist eigentlich im Grunde so das Verfahren. Damit sind beide glücklich, ne? Die anderen können uns das vorwerfen, wir müssen es nicht machen, nicht? Und Geld kostet es ja in jedem Fall, auch wenn ich die Verteidigungsfähigkeit tief halte. Das Problem, das jetzt besteht, ist, der amerikanische Einkommensschwerpunkt, übrigens auch unser Deutscher und auch Ihr Schweizer wahrscheinlich, liegt in Asien. Da wird das Geld gemacht. Und deswegen nicht mehr in Europa, wie das früher im Hauptfokus war. Natürlich immer noch in Europa, aber insbesondere in Asien. Deswegen geht der Fokus der Amerikaner auf Asien und unserer müsste eigentlich auch auf Asien gehen. Und jetzt wird die Attitüde der Amerikaner, wir haben in Asien genug zu tun, macht ihr mal mehr Hausaufgaben. Und euch Deutschen misstrauen wir jetzt auch nicht mehr, sozusagen Weltkrieg II. Die Bedenken sind weg. Praktisch bei allen Partnern, sie tun sich schwer, heute einen zu finden, der sich jetzt Sorge vor deutscher Aggressivität machen würde. Also deswegen macht mal mehr, ne? Übernimmt mehr entsprechend eurer wirtschaftlichen Größe. Das ist im Grunde so das Spiel. Aber Nuklearwaffen, ganz wichtig. Wenn wir anfangen, selbst eigene Nuklearwaffen zu bauen, dann baut es jeder und dann knallt es. Ganz sicher. Und nicht nur einmal, sondern öfter.
Muss man sich, weil Sie jetzt gesagt haben, dass das amerikanische Interesse sich zunehmend nach Asien verschiebt, muss man sich da in Europa nicht Sorgen machen, dass Putin, der jetzt quasi, wenn ich so die Medien lese, von Größenwahn getrieben, plötzlich mal Europa überfällt, ist oder ist das das ganz große Missverständnis? Sie haben diesen einen Satz gesagt, der mir geblieben ist, Putin ist für Sie berechenbar. Was will aus Ihrer Sicht Wladimir Putin? Ist er dieser neue Hitler, zu dem er da emporgeschrieben wird, oder ist das das ganz große Missverständnis rund um diesen Krieg in der Ukraine?
Also Putin ist ein schlimmer Diktator, der seine Menschen quält. Aber schauen wir jetzt mal geschichtlich, seit 1990, wie hat sich die Karte in Mittel- und Osteuropa verändert? In wie viele Länder ist jetzt Putin damals eingefallen, hat da die Regierung übernommen? In wie vielen Ländern hat sich im Grunde westliche europäische Wertverständnisse ausgebreitet? Dann können Sie ja sehen, ist ja ganz eindeutig, die hat ja nur eine Richtung, in Richtung Russland. Und ich muss immer an Viktoria Nuland denken, die ja seit 10 Jahren, seit 2014 im Grunde für die Ukraine-Politik der Amerikaner zuständig ist, bei allen Präsidenten Obama, Trump, Biden, jetzt gerade entlassen worden. Die sagte, erst nehmen wir Kiew, dann nehmen wir Moskau. Das ist sozusagen das Bild, das Putin hat, dass es hier einen Plan gibt, über Demokratisierungsprozesse Putin zu stürzen. Und das ist seine Sorge, die er hat. Und darauf reagiert er aggressiv. Natürlich hat er auch, wie viele Leute, das können Sie auch in Serbien sehen oder Türkei, Erdogan sehen. Natürlich denkt jeder immer an die größte Ausdehnung seiner Nation, seiner Geschichte und denkt sich, wäre das nicht schön, dass wir das wieder hätten. In den 70er, 60er, 70er Jahren hat bestimmt in Deutschland auch haben viele Leute das Ostpreußen vermisst im deutschen Staatsgebiet, nicht? Das hat lange Jahrzehnte gedauert, bis wir uns diese Gedanken komplett aufgegeben haben, nicht? Das wir haben. Also ich will mal sagen, das ist falsch, dieses Streben von ihm. Aber es ist nun nicht unüblich, das mag der ein oder andere haben. Seine direkte Sorge ist sein Machterhalt und die Gefährdung. Das ist die Sorge. Und das ist etwas, wenn wir jetzt wieder an Genscher denken, in die Schuhe des anderen treten. Das könnten wir bedienen. Und man weiß, was das bedeutet, nämlich die Frage einer neutralen Ukraine. Das wäre am Ende des Tages das, worauf man sich vermutlich einigen könnte. Und hier muss ich wieder sagen, wenn wir mal wieder einfach mal 10, 20 Jahre zurückdenken, 20 Jahre vielleicht zurückdenken, was wäre so schlimm gewesen an einer neutralen Ukraine à la Österreich oder Finnland oder Schweiz? Was für ein schreckliches Schicksal haben Sie in der Schweiz mit Ihrer Neutralität? Sie verstehen, was ich sage, nicht? Also so bedrohlich hätte ich das nicht gefunden. Und wie das ausgestaltet wird, liegt ja auch wieder an unserer Politik, dass solange man nicht tatsächlich auf Aggression und Konfrontation setzt, die wollen auch alle reich werden in Russland, nicht? Also die freuen sich, wenn sie über die Ukraine dann wieder mal Geld verdienen können. Das wird alles möglich sein. Aber dazwischen stehen jetzt diese Grausamkeiten von Butscha und Co., nicht? Auch die täglich erfahren werden. Das wird viele Wunden aufreißen, die man erstmal wieder mühsam heilen muss.
Jetzt haben Sie gesagt, erst nehmen wir, also aus Sicht der Amerikaner, erst nehmen wir Kiew, dann nehmen wir Moskau, überspitzt gesagt. Jetzt haben Sie auch erwähnt, oder das hat die New York Times erwähnt, aufgedeckt, dass seit ja, 10 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, 10 Jahren CIA-Bunker unweit der russischen Grenze in der Ukraine festgestellt wurden, habe ich 12 CIA-Bunker, muss man überspitzt formuliert dieses Sicherheitsempfinden, das Putin ständig geäußert hat, diese Sicherheitsbedenken, die er kundgetan hat, muss man rückblickend sagen, Putin hatte recht oder ist das aus Ihrer Sicht zu überspitzt formuliert?
Ja, das ist eben genau der Punkt. Also erstmal darüber können sich natürlich auch Militärexperten in Deutschland streiten. Also ich kenne genug, mit denen ich mich jetzt bis aufs Blut bekämpfen könnte über diese Analyse dieser Situation. Das ist tatsächlich auch eine Frage der eigenen Erfahrung, der eigenen Bewertung. Aber ich bringe mal ein anderes Beispiel. Georgien war ja auch mal so ein Beispiel, damals, als der eiserne Vorhang zusammenbrach und Georgien dann unabhängig wurde, waren ganz schnell amerikanische Spezialkräfte da. Ich weiß gar nicht, vor 7, 8 Jahren, als im Schwarzen Meer geübt wurde und ich hörte, dass deutsche Marinesoldaten da auch geübt haben, habe ich gefragt, was um Himmels Willen machen die da? Nicht das, weil das sind ja alles Provokationen, das würden die USA, Kuba Beispiel, nicht, oder Mexiko ganz genauso sehen oder die Chinesen sehen das so im südchinesischen Meer. Das ist jetzt nichts Putin-Spezifisches, dass man nicht möchte, dass sich andere Großmächte in der unmittelbaren Nachbarschaft tummeln. Und von daher ist das natürlich eher krisenfördernd als deeskalierend vom Ansatz her. Also von daher eine andere Politik hätte zum anderen Ergebnis geführt, wenn Sie wieder an die deutsche Einheit denken, weil das war einfach ein Ausgangspunkt, der damals bestand. Da waren ja die Zielsetzungen deutsche Einheit, dann Mitgliedschaft der Mittelosteuropäer in EU und wenn möglich NATO später wie soll ich mal sagen, eine Entkopplung der Ukraine aus den russischen Fängen und Kooperation mit Russland. Das waren die wesentlichen Zielsetzungen. Und wenn wir jetzt mal sehen, dass unsere derzeitige Politik alle diese Ziele gefährdet, mit Ausnahme der deutschen Einheit, da mache ich mir jetzt keine Sorge, nicht? Aber alle anderen, die beiden sind wieder in Gefahr, die Mittelosteuropäer geraten wieder ins Visier, dann mag man sich schon fragen, wie klug ist eigentlich eine Politik beraten, die, ja, die Ernte, die denkbar gewesen wäre, so aufs Spiel setzt, nicht? Das, und Putin hat eben am Anfang, ich habe das mit den Russen noch gut erlebt, die kamen am Anfang immer alle in Uniform, haben unsere Minibars leer getrunken, wenn sie auf Staatsbesuch waren. Dann kriegten sie feine Anzüge, dann gingen die Kinder in Oxford, Harvard studieren. Dann haben sie sich in Paris auch die Mode alle eingekauft. Also die wollten Kapitalisten werden wie wir. Und vielleicht haben wir sie nicht vernünftig begleitet auf diesem Weg. Also so ein Schuss Selbstkritik wäre sicherlich auch angebracht.
Jetzt haben wir diese CIA-Bunker enthüllt von der New York Times. Dann hat die New York Times auch schon darüber geschrieben, dass da Nazis doch kämpfen in der Ukraine. Wir haben da dieses Nord Stream-Debakel, das nicht aufgeklärt wird, das immer so ein bisschen schleierhaft. Niemand weiß so genau. Wir haben Sanktionen, die nicht wirken. Wir haben Munition, die ausgeht. Wir haben eigentlich, es kommt eigentlich eine schlimme oder entlarvendere Botschaft nach der anderen. Wann glauben Sie, wann bricht dieses Kartenhaus in sich zusammen von dieser Erzählung, von diesem Narrativ? Oder glauben Sie vielleicht sogar, der Bürger hat schon längst alles begriffen und ist da deswegen eigentlich mehrheitlich oder so ein bisschen, ja, überwiegend friedensmäßig, verhandlungsmäßig eingestimmt?
Also zum einen, der Bürger ist, denke ich, tatsächlich unserer Politik voraus. Sie hat Nachhol, die Politik hat Nachholbedarf im Verstehen dessen, was da passiert. Das Ende wird kommen, ähnlich wie in Afghanistan mit dem Zusammenbruch der Ukraine. Sollte der erfolgen, stehen ja Dramen vor uns, nicht? Riesige Flüchtlingsmengen, das ganze Leid, das da stattiert, aber auch dieses Erfordernis zu stabilisieren. Denn wir wollen ja nicht wirklich dann warten, bis Russland dann die baltischen Staaten, Polen und so weiter heimsucht, sondern wir werden dann gucken müssen, wie kriegen wir das dann überhaupt vernünftig organisiert. Verteidigung der NATO wird dann auch ganz anders aussehen müssen. Also unsere Politik wird dann mehr oder weniger aufwachen müssen. Tatsächlich tun wir uns einen Bärendienst, also unsere Politik tut sich einen Bärendienst mit dieser emotionalen Herangehensweise, all die faktischen Probleme, die bestehen. Wir wissen ja, das Asowsche Regiment ist im Grunde tatsächlich ein Folgeregiment der SS. Was für ein Drama, stellen Sie sich mal vor, hier bei uns, wenn wir hier ein paar KSK-Leute haben, die irgendwie Munition sammeln oder was, dann bricht der Gedanke einer Revolution in Deutschland aus, nicht? Also was würden wir denn damit machen? Das spielen wir im Grunde alles runter. Da gibt's natürlich Probleme, wenngleich Putin mit Nazis was anderes meint. Für den sind Nazis alle möglich. Nicht nur Leute mit einer Vergangenheit sozusagen Richtung Drittes Reich und den falschen Vorbildern. Korruption als ein Thema, nicht, wo die Frage kommt, warum schieben wir denn so viel Geld dahin, wenn es dann in die falschen Hände gelangt oder die falschen Taschen gelangt. Das hat unsere Bevölkerung versteht das und unsere Politik versteht das noch nicht und sie erweist sich selbst sozusagen im Bärendienst, indem sie das ignoriert, weil damit das Vertrauen der Bevölkerung in diese Führung natürlich auch gemindert wird und wir letztlich der AfD in die Hände spielen. Ne? Alles kein guter Ansatz. Ich glaube, dieses Sprichwort, das ja gern benutzt wird, sich nackig machen oder sich ehrlich machen, wäre mal ein gutes Thema. Und vermutlich wird so ein Punkt sein, entweder ein überraschender Erfolg der Ukrainer, wo wir sagen, lasst uns noch mal neu auf die Situation schauen oder eben ein dramatischer Verlust oder eine dramatische Niederlage der Ukrainer, wo wir einfach nicht mehr weiter können wie bisher. So ein Momentum wird sein. Die Erfahrung sagt, Einsicht ist es nicht.
Und was würden Sie jetzt vorschlagen, was würden Sie der Politik raten, damit vielleicht ein nachhaltig gutes Verhältnis zwischen Ost und West aufgebaut werden kann, ein langfristiges Friedensprojekt zwischen Ost und West? Wie ist das möglich aus Ihrer Sicht?
Ja, strategisch ist das ja zunächst erstmal, wenn man von der Realität absieht, ganz einfach. Die Russen machen sich natürlich dramatisch mehr Sorgen vor China als vor dem Westen, zumindest bislang. Das heißt also, es gibt immer eine Tendenz der Russlands, ganz egal welche Führung da ist, sich ja ordentlich profitabel mit dem Westen zu arrangieren. Das ist aber jetzt nun im Moment natürlich alles so nicht möglich. Deswegen wäre das eine Politik der kleinen Schritte. Zum Beispiel der Vorschlag des französischen Präsidenten, die Olympischen Spiele als so eine Art Eintritt in Ruhe, in Waffenruhe zu nutzen. Das, denke ich mal, ist etwas, was jetzt im Augenblick auf der Hand liegt. Es ist aber auch ganz, ganz wesentlich, warum soll uns in Europa jemand beistehen, wenn wir uns nicht selbst schützen und verteidigen wollen. Wir müssen jetzt mal endlich den Hintern hochkriegen und etwas für unsere eigene Verteidigung glaubwürdig machen. Das bringt uns in eine viel bessere Gesprächs- und Verhandlungsposition. Also das wären sozusagen die Dinge, kleine Möglichkeiten nutzen, die Ukraine nach Möglichkeit stabilisieren, wie es geht, nicht? Und sich selbst sozusagen erstmal in Form bringen. So, und dann müsste man eben tatsächlich in die Planung gehen. Wie können wir über Onions and Sticks, heißt es im im Englischen nicht, also über Angebote und Strafandrohungen ein Menü zusammenstellen, das Putin verändert, bewegt. Und das wird nicht gehen, ohne Abstand von ihm zu halten. Auch das, das ist sonst alles unverdaulich. Da ist der Punkt drin. Und da müssen wir uns auch ein Stück weit mental bewegen. Ich habe das schon mal gesagt, auch Richtung der Ukraine, selbst wenn jetzt mal am Anfang Teilgebiete fehlen würden, so schlimm es ist, aber die besetzten Gebiete leiden ja auch. Selbst unter den ukrainischen Verteidigungsbemühungen kommt der Artilleriebeschuss dann dorthin. Wir in Deutschland haben das ja auch ausgehalten mit Gott sei Dank einem glücklichen Ende. Das heißt also, wenn jetzt Gebiete nicht direkt beitreten können, weil man erstmal stabilisiert, bedeutet das ja nicht, dass die nicht wieder zurückkommen können. Es bedeutet nicht, dass man familiär und so keine Kontakte in dieser Zwischenzeit pflegen kann. Also ich denke, Maß halten ist da tatsächlich angebracht, weil alles andere kostet dieser Ukraine ja die jungen Menschen, die Familien. Sie sind entweder tot, schwer verwundet, traumatisiert, die Familien. Es ist ja alles unendliches Leid, das da erfolgt. Und wollen wir das wirklich bis ad infinitum weitertreiben, bis beide tot sind oder wir auch noch? Oder ist alles macht doch keinen Sinn.
Sehen Sie jemanden, der da irgendwie verhandeln könnte, vermitteln könnte? Haben Sie einen Hoffnungsträger auf höchster politischer Ebene?
Das ist eine gute Frage. Denn tatsächlich, meine eigene militärische Laufbahn, wo wir nach Geburtsjahrgängen gefördert werden, zeigt mir, es gibt immer gute und schlechte Jahrgänge. Also in manchen Jahrgängen, Geburtsjahrgängen sind viele, viele kluge, außerordentlich begabte Menschen drin, in anderen Jahrgängen eher weniger. Mein Eindruck in der Politik ist, dass wir keinen guten Jahrgang haben. Also ich gucke auch, wenn ich weltweit gucke, tue ich mich schwer mit wirklich beeindruckenden Persönlichkeiten. Ich nenne Ihnen mal einen, den indischen Außenminister. Der hat mich enorm beeindruckt, auch bei seinen jüngsten europäischen Besuchen. Sehr klug, sehr gebildet, versteht unser Environment und kann erklären, warum Indien eben anders handelt, als wir es von Indien wollen. Also das ist eine Persönlichkeit, die mich wirklich mal beeindruckt hat. Aber es ist schwer, diese Persönlichkeiten zu finden. Ich glaube auch, aber er ist natürlich begrenzt, dass Blinken der amerikanische Außenminister Format hat. Das schließe ich nicht aus, aber der ist natürlich gebunden in diesem ja fast Bürgerkrieg, der da in Amerika tobt zwischen den Demokraten und den Republikanern. Das gibt ihm natürlich auch nicht viel Spielraum. Und die Grundfrage ist natürlich, welche Nachhaltigkeit hat, was immer er jetzt verabredet, mit Blick auf die Wahl, die ansteht.
Die neutrale Schweiz als Vermittlerin, als Brückenbauerin, kommt sie in Frage?
Wir schätzen ja immer die Schweizer Mitwirkung bei allem Möglichen, aber ich sehe auch, sie sind sehr mit sich beschäftigt in der Innenpolitik, nicht? Und da wird die Schweizer Kraft, glaube ich, vor allem gebraucht.
Was ist das Best-Case-Szenario für die Zukunft? Was wünschen Sie sich? Abschlussfrage.
Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Das Wünschen ist ja sozusagen das Nirvana. Deswegen, das lasse ich jetzt mal einfach aus. Tatsächlich, Best Case ist ein Stopp des Krieges. Das ist der Best Case, den ich mir im Augenblick vorstellen kann. Wünschen tue ich mir am Ende des Tages ein Europa, wo wir sozusagen dem eurasischen Kontinent gerecht werden und Russland mal ein enger Freund von uns sein wird. Nicht jetzt, nicht. Sie wissen, das ist natürlich wunderbar missbräuchlich, missbrauchbar in der Situation. Nicht dieses Russland, nicht das Putin-Russland, sondern ein Russland, in dem einfach mehr Demokratie herrscht, weitaus mehr Demokratie herrscht als jetzt und der eben auch die vielen klugen Menschen, die es hat, vielleicht auch verantwortungsvoll politisch agieren können.
Vielen herzlichen Dank, Herr Thiele. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gut gewogen. Konsumieren Sie weiter unsere Inhalte auf Weltwoche Daily, weltwoche.ch und weltwoche.de. Folgen Sie uns auf allen sozialen Medien, YouTube, TikTok, Instagram, überall. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial. Vielen herzlichen Dank auch an Sie, Herr Thiele. Und einen schönen Tag noch. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Alles Gute.